D-Radio Wissen 100.
Wer wagt, gewinnt. Geschichten von Leuten, die was riskieren heute Abend. Und bei der Recherche zu dieser Sendung sind wir über eine Geschichte gestolpert, die uns beeindruckt hat, uns Journalisten. Die Geschichte einer Kollegin, nämlich einer Kollegin, die wirklich was gewagt hat. Elizabeth Cochran. Unter dem Pseudonym Nellie Bly begann die Dame für Tageszeitung zu schreiben. Und zwar am Anfang, Ende des 19. Jahrhunderts. Interessierte sich für Themen, die nicht gerade populär waren in dieser Zeit. Frauen, Soziales. Und weil diese Frau kein Risiko scheute, wurde ihr erster Auftrag für die New Yorker Tageszeitung The World auch der, mit dem sie weltweit berühmt wurde. Vera Pache erzählt uns die Geschichte.
Nellie Bly ist eine hübsche junge Frau, zierlich, 23 Jahre alt, mit schmalem Gesicht und hochgesteckten Haaren. Sie kommt aus Pittsburgh, wo sie bereits für eine Zeitung geschrieben hat. Jetzt will sie ihr Glück in der Großstadt suchen. Aber Zeitungen wie The Sun, The New York World, The Herald oder The Times warten auch im Jahr 1887 nicht auf junge Reporter aus der Provinz. Auf weibliche schon gar nicht. Nellie Bly versucht es trotzdem. Und tatsächlich, sie schafft es bis ins Büro von John Cockerill. Der ist Chefredakteur von Joseph Pulitzers Zeitung The World, eine der größten und wichtigsten Zeitungen der Stadt. Nellie hat einen Vorschlag für eine Reportage mitgebracht, der wird abgelehnt. Aber sie verlässt das Büro dennoch mit ihrem ersten Auftrag für das Blatt. Sie soll 10 Tage lang verdeckt in der berüchtigten New Yorker Irrenanstalt für Frauen recherchieren. Im Lunatic Asylum auf Blackwell's Island. Der Plan, sie soll sich als Geisteskranke einweisen lassen.
And it's not clear if in the end it was Nellie's idea or the editor's idea or the idea of Joseph Pulitzer himself, we don't know.
Das ist Brooke Kruger. Sie hat die wichtigste Biografie über Nellie Bly geschrieben.
That can't be documented, but we do know that out of this meeting with John Cockerill, they decided to assign her to go into this asylum posing as someone who, you know, was absent of their faculties.
Noch am selben Abend beginnt sie sich vorzubereiten. Nellie ist sich unsicher. Werden sich die Ärzte so einfach täuschen lassen?
Ich bin niemals in meinem Leben zuvor in der Nähe von Geisteskranken gewesen und hatte nicht den Schimmer einer Ahnung, wie sie sich aufführten. Und dann sollte ich von einer Gruppe ausgebildeter Ärzte untersucht werden, die auf Geisteskrankheiten spezialisiert sind. Und so lief ich zum Spiegel und studierte mein Gesicht. Ich rief mir alles ins Gedächtnis, was ich über das Verhalten der Verrückten gelesen hatte. Zunächst mussten sie einen starren Blick haben. Ich riss also meine Augen auf und starrte ohne zu blinzeln auf mein eigenes Spiegelbild.
Das, was aus heutiger Sicht ziemlich komisch und verrückt klingt, war damals 1887 erst recht kein normaler Auftrag für einen Journalisten, schon gar nicht für eine Frau. Zwar hatten Journalisten bereits begonnen, verdeckt zu recherchieren, aber in einer Irrenanstalt der damaligen Zeit war das obendrein ziemlich gefährlich.
First of all, she could have been hurt inside easily. I mean, you know, there really could be people who could do her harm. Secondly, there was the legal risk, even though she was quashed, certainly the legal risk existed. And beyond that, there was the risk of retaliation. There were all kinds of risks, not just physical, but even to her career. People could have taken her not seriously. I mean, anything could have happened. So there were risks on many levels.
Aber Nellie Bly sucht das Abenteuer und so klingelt sie am 23. September 1887 ärmlich gekleidet und mit irrem Blick bei einem Heim für mittellose Mädchen. Sie spielt ihre Rolle überzeugend, fragt immer wieder wirr nach Dingen, etwa nach ihrem Koffer. Die anderen Frauen in dem Heim sind von ihr so verängstigt, dass keine mit Nellie in einem Zimmer schlafen will. Am nächsten Morgen weiß sich die Heimleiterin nicht weiter zu helfen und geht mit ihr zur Polizei. Doch der Richter, dem Nellie vorgeführt wird, will nicht so recht glauben, dass sie ein Mädchen von der Straße ist. Und in der Hoffnung, dass jemand nach ihr sucht, lässt er die Presse rufen. Die Kollegen stürzen sich auf die Story von dem wahnsinnigen Mädchen ohne Gedächtnis. Am nächsten Tag schreiben die Zeitungen über sie. Zum Beispiel die Sun.
Wer ist dieses geisteskranke Mädchen? Es ist hübsch, gut gekleidet und spricht Spanisch. Es tauchte in Mrs. Stannards Frauenheim auf und bat um eine Pistole, um sich verteidigen zu können.
Im New York Herald.
Ihr Wahn, ihr dumpfer, apathischer Zustand, die zuckenden Muskeln ihrer Hände und Arme und ihr Gedächtnisverlust. Alles weist auf Hysterie hin.
Und auch in der New York Times.
Eine mysteriöse Frau mit einem wilden, gejagt wirkenden Blick.
Wenn sie jetzt erkannt würde, würde der ganze Plan auffliegen, noch bevor Nellie überhaupt einen Schritt in die Irrenanstalt gesetzt hat. Aber Nellie hat Glück. Keiner erkennt sie. Der Richter meint schließlich, dass sie unter Drogen stehe und schickt sie ins Bellevue-Krankenhaus. Auch die Ärzte dort lassen sich täuschen und erklären die junge Frau für geisteskrank. Und mit dieser Diagnose gibt es im 19. Jahrhundert nur einen Weg, weiß Alexander Friedland vom Institut für Medizingeschichte an der Charité in Berlin.
Es gab von heute abweichende Versorgungseinrichtungen, einmal eben diese Irrenhäuser für Patienten, die chronisch krank waren, also länger krank waren, die man als nicht heilbar betrachtete. Und dann gab es eben Einrichtungen für Patienten, die man noch als heilbar betrachtete. Und es gab durchaus einen Wechsel der Patienten von einer Einrichtung in die andere. Allerdings ging der oft nur in eine Richtung. Und das ist ja auch bei Nellie Bly der Fall, dass sie am Anfang von den Ärzten untersucht wird, in einem Krankenhaus ist und dann am Schluss eben auf diese Insel gebracht wird, wo eine Einrichtung ist, die für Patienten eigentlich eine Endstation darstellt.
Bei der Ankunft auf der Insel nehmen ihr die Schwestern ihr wichtigstes Werkzeug ab, Bleistift und Notizbuch. Nellie bekommt wie alle anderen Anstaltskleidung, einfache karierte Baumwollkleider, die viel zu dünn sind. Die Frauen frieren die ganze Zeit und dann ist da auch noch das ekelerregende Essen. Beim Frühstück am ersten Morgen bekommt Nellie keinen Bissen runter.
Ich kenne nichts, das dieselbe dreckige schwarze Farbe hat wie dieses Brot. Es war hart und an einigen Stellen nichts als getrockneter Teig. Ich entdeckte eine Spinne in meiner Scheibe und aß sie deswegen nicht.
Das Essen ist harmlos gegenüber anderen Sachen, mit denen sie vermutlich nicht gerechnet hatte. Als Schwestern bemerken, dass Nellie versucht, in der Nacht wach zu bleiben, kommen sie mit einem Arzt und zwingen sie, ein Mittel zu schlucken.
Kaum hatten der Arzt und die Nachtschwestern den Raum verlassen und mich eingeschlossen, schob ich mir den Finger so tief wie möglich in den Rachen. Und das Chloral durfte seine Wirkung nun anderswo tun.
Nellie merkt ziemlich schnell, dass die Irrenanstalt ein wahrer Albtraum ist. Und sie als gesunde Frau steckt mittendrin und muss alles mitmachen. Auch das Gemeinschaftsbad bleibt ihr nicht erspart.
Am Badetag wird die Wanne mit Wasser gefüllt und die Patientinnen werden gewaschen, eine nach der anderen, ohne dass das Wasser gewechselt wird. Wenn das Wasser richtig dickflüssig ist, lässt man es auslaufen und die Wanne wird wieder aufgefüllt, ohne dazwischen ausgespült zu werden. Alle Frauen benutzen dieselben Handtücher, die mit Hautausschlägen, genauso wie die ohne.
Nellie Bly sieht Frauen, die wegen der miserablen Zustände krank werden, Fieber bekommen und schließlich sterben. Und sie erlebt, wie Aufseher und Schwestern die Frauen misshandeln. Wer aufmuckt, wird geschlagen. Eine Frau erzählt Nellie, wie sie bestraft wurde, nur weil sie beim Spaziergang aus der Reihe ausscherte.
Weil ich weinte, prügelten mich die Schwestern mit einem Besenstiel. Sie sprangen auf mich und haben mir dabei bleibende innere Verletzungen zugefügt. Sie haben mich an Händen und Füßen gefesselt und mir ein Tuch über den Kopf geworfen, das sie so eng um meinen Hals gedreht haben, dass ich nicht schreien konnte. Dann haben sie mich in eine Badewanne mit kaltem Wasser gesetzt und mich untergetaucht, bis ich alle Hoffnung aufgab und besinnungslos wurde. Ein anderes Mal packten sie mich an den Ohren und schlugen meinen Kopf auf den Boden und gegen die Wand.
Diese unvorstellbare Gewalt ist nicht ganz ungewöhnlich in psychiatrischen Anstalten in dieser Zeit, erklärt Alexander Friedland.
Das möchte man eigentlich abschaffen und steht aber vor dem großen Problem, dass das aufgrund der starken Überfüllung der Anstalten, auch der schlechten Ausbildung des Personals, Schwierigkeiten macht.
Auf Blackwell Island sind insgesamt 1600 Frauen untergebracht.
Also müssen Sie sich vorstellen, die Pfleger, die dort beschäftigt sind, sind nicht als Pfleger ausgebildet, sondern sie rekrutieren sich teilweise aus ehemaligen Angehörigen des Militärs.
Teilweise sind es auch ehemalige Gefängnisinsassen und Verbrecher. Nellie Bly bemerkt ziemlich bald, dass in der Irrenanstalt auch Frauen landen, die offensichtlich nicht geisteskrank sind.
She meets other women who are there not because they are insane, but because their families have cast them out, because the money ran out, because they don't speak English and no one understands what they are saying.
So das Beispiel einer Deutschen namens Luise Schanz. Sie spricht kein Englisch. Als sie dem Doktor vorgeführt wird, weigert sich die Krankenschwester, die ebenfalls aus Deutschland kommt, zu übersetzen. Sie schämt sich ihrer Herkunft und sagt, sie habe ihre Sprache wieder verlernt. Für Luise Schanz bedeutet das die simple Diagnose geisteskrank.
Hier wurde eine Frau ohne ihre Einwilligung aus der Welt der Freiheit gerissen und in eine Anstalt gesteckt, ohne dass sie ihre geistige Gesundheit unter Beweis stellen konnte. Höchstwahrscheinlich für den Rest ihres Lebens würde sie hinter den Gitterstäben der Anstalt weggesperrt bleiben, ohne auch nur in ihrer eigenen Sprache erfahren zu haben, warum und wofür.
Ein Schicksal, das Nellie erspart bleibt. Nach 10 Tagen kommen, wie vereinbart, Kollegen von der Zeitung, die sich als Angehörige ausgeben und dem Arzt versichern, dass sie sich um Nellie kümmern werden. So wird sie entlassen. Nellie ist glücklich und traurig zugleich. Sie schreibt, dass sie sich beim Verlassen komisch fühlt, weil sie all die anderen Frauen zurücklässt, die vermutlich bis an ihr Lebensende in dieser gefängnisgleichen Anstalt sitzen müssen. Letztlich überwiegt dann aber doch die Freude über die Freiheit und über anständiges Essen. Schon mit diesem ersten Auftrag für die New York World wird Nellie Bly berühmt. Sehr berühmt. Weit über die Stadtgrenzen hinaus. Die Geschichte mit ihren Erlebnissen auf Blackwell Island füllt an zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen jeweils eine komplette Zeitungsseite. Die Ausgaben sind ausverkauft. Nellie wird zum Inbegriff der sogenannten Stunt Reporter, die waghalsige Aktionen starten, um darüber zu berichten. Und vielleicht das Wichtigste: Aufgrund ihrer Enthüllungen über die Zustände in der Psychiatrie kommt es zu einem Prozess. Mit dem Ergebnis, dass die Stadt New York schließlich $1 Million mehr pro Jahr für die Pflege der Geisteskranken bezahlen muss.
Undercover im Irrenhaus. Vera Pache über die erste Stunt-Journalistin Nellie Bly, die sich für eine Recherche einweisen ließ.
D-Radio Wissen 100.